Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Sie ist und bleibt ein Großereignis. Jedes Jahr im Februar die Berlinale, Deutschlands wichtigstes Filmfestival. Auch heute an Tag 5 gab es wieder Wettbewerbspremieren. Wir schauen aber auch mal auf eine andere Sektion, die experimentellste von allen, nämlich das Forum Expanded. Und wenn da der Name Claudia Roth fällt, werden sich viele erinnern an den Beifall der Kulturstaatsministerin bei der Berlinale-Preisverleihung vor einem Jahr. Es gab sogar Rücktrittsforderungen, weil sie sich von israelfeindlichen Aussagen nicht klar distanzierte. Nur noch wenige Tage bleiben ihr erstmal in diesem Amt, Grund genug, hier bei Fazit Bilanz zu ziehen. Und schließlich schauen wir auf die andere Seite des Atlantiks, auf ein Magazin, das in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen feiert und es immer geschafft hat, mit seinen Inhalten zu überraschen, anzuregen, aber auch auf hohem Niveau zu unterhalten. Am 21. Februar 1925 erschien der New Yorker zum ersten Mal. Heute kam die Jubiläumsausgabe in den Handel mit einem Titelbild, das Verwandtschaft zur Erstausgabe zeigt. Der Illustrator Christoph Niemann erzählt in dieser Fazit Sendung, worauf es ankommt, wenn man für den New Yorker arbeitet. Zugeschaltet vom Potsdamer Platz ist unsere Filmkritikerin Anke Lewicke, denn es ist Berlinale und da sind wir bei Fazit ja jeden Abend hautnah dabei. 19 Filme im Rennen um den Goldenen und die Silbernen Bären, 10 davon sind bereits gelaufen, Anke. Da ist es vielleicht auch mal ein günstiger Zeitpunkt, so eine Art Zwischenbilanz zu ziehen. Es ist die erste Berlinale unter der neuen Chefin Tricia Tuttle. Ist da, was die Auswahl der Wettbewerbsfilme betrifft, eine Handschrift zu erkennen?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir hier ein Meisterwerk nach dem nächsten sieht. Also Filme nach der Vorführung, wo man dann rauskommt und sagt, wow, sowas habe ich noch nicht gesehen. Aber um mit meiner Oma zu sprechen, die Mischung macht's. Und es ist wirklich ein sehr anarchisch kuratiertes Programm, eine halsbrecherische Achterbahnfahrt durch die unterschiedlichen Filmgattungen. Also wir haben alles, extreme Autorenvision, anspruchsvolles Arthouse-Kino und abgedrehte Genremixturen. Also man kommt hier schon auf seine Kosten und man muss sagen, die Regisseurinnen und Regisseure haben immer einen sehr eigenwilligen Zugriff, einen sehr originellen auf ihre Themen.
Das ist ja das, wofür die Berlinale auch ein bisschen steht, dass es immer, sage ich mal, relativ unerwartbar ist, was man da sieht. Gleichzeitig aber auch das, was du jetzt schon erwähnt hast, man vermisst ja doch auch im Wettbewerb häufig mal so die richtigen Knaller. Das heißt, da bleibt die Berlinale sich dann treu.
Ja, müssen wir noch mal abwarten. Es gibt ja morgen noch den neuen Film von Richard Linklater, Blue Moon. Es gibt noch einen zweiten deutschen Film, Yunnan, wo es um das Leben im Exil geht. Da spielt auch Hanna Schigulla mit. Ich meine, es laufen noch 9 Filme und bis jetzt bin ich schon doch ziemlich zufrieden.
Du hast gerade schon von diesem eigenwilligen Zugriff auf die Themen gesprochen. Heißt das eher visuell oder erzählerisch?
Beides. Also ich finde, ein ganz schönes Beispiel dafür ist der deutsche Film, der heute Premiere hatte, Was Marielle weiß, von Frederik Hambaleck. Also der Film geht mit einer Großaufnahme los. Ein Mädchen bekommt eine schallende Ohrfeige. Es handelt sich um Marielle. Sie ist 13 Jahre alt. Und diese Ohrfeige hinterlässt jetzt nicht nur eine rote Wange, sondern Marielle verfügt jetzt über telepathische Kräfte. Sie kann hören und sehen, was ihre Eltern den lieben langen Tag so machen. Und Regisseur Frederik Hambaleck ist auf die Idee gekommen, als er vor ein paar Jahren ein Babyphone mit Kamera gesehen hat. Also Kinder kann man nicht mehr hören, sondern man kann sie jetzt auch beim Schlafen beobachten.
Heutzutage ist es natürlich ein Witz, weil man Kinder ganz anders überwachen kann und auch tut heutzutage. Trotzdem dachte ich mir, was denn Privatsphäre? Haben Kinder Privatsphäre? Was ist Privatsphäre innerhalb einer Familie? Und was würde passieren, wenn man diese Dynamik umdrehen würde?
Ja, also Marielle, die eigentlich eher unschuldig aussieht, spielt nun ihre Eltern schön gegeneinander aus. Also dem Vater erzählt sie, wie ihre Mutter immer mit einem Kollegen flirtet und der Mutter wiederum sagt sie, dass der Vater gar nicht so cool bei der Arbeit ist, wie er immer vorgibt. Also in dem schönen Eigenheim geht es richtig zur Sache, also die Fassade kracht so ein.
Wenn ich es richtig verstehe, durch diese Ohrfeige passiert eigentlich das Gegenteil dessen, was gewollt ist, nicht Kontrolle, sondern Kontrollverlust der Eltern, ja? Das Kind gerät außer Kontrolle?
das Kind gerät außer Kontrolle, würde ich gar nicht sagen. Sie steht eher so in der Ecke und kontrolliert die Eltern und führt die Eltern schön gegenseitig vor. Also Julia Jentsch sagt dann zu einem der Kollegen, mein Leben ist zum Kotzen langweilig. Und das erzählt sie dann eben dem Vater. Also die Eltern bekommen eben mit, dadurch, dass die Tochter so alles ausspricht, was sie denken, was sie sagen, dass irgendwas nicht stimmt. Und die Eltern müssen sich wieder so anders wahrnehmen. Also ich finde das schon ganz interessant, dass hier ein junger Regisseur mit so Fantasy-Elementen spielt, also Telepathie, um eben mal so einen deutschen Alltag sich anzuschauen. Und da könnte man jetzt noch die Parallele ziehen. Eröffnet wurde ja das Festival mit Das Licht von Tom Tykwer. Da sagen ja auch die Kinder den Eltern, seht mal her, wie ihr eigentlich lebt. Kommt mal raus aus eurem eingerichteten Leben. Also das ist ja auch das Spannende an einem Festival, dass die Filme so miteinander korrespondieren, miteinander sprechen, und in beiden Filmen artikuliert sich das Unbehagen einer jüngeren Generation. Wacht auf, liebe Eltern!
Es gab ja auch noch eine andere Weltpremiere heute, If I Had Legs, I Would Kick You, von der US-amerikanischen Independent-Regisseurin Mary Bronstein. Worum geht es da?
Also es geht um Linda, eine überforderte Frau. Sie ist Therapeutin. Ihre Patientinnen und Patienten sind anstrengend. Sie wollen mehr Termine. Eine Patientin verschwindet, lässt ihr schreiendes Baby bei Linda. Lindas eigene Tochter wiederum hat eine Essstörung, muss künstlich ernährt werden. Der Vater arbeitet auswärts. Und das Interessante an diesem Film ist, wie exzessiv und mit welcher bemerkenswerter Penetranz diese Überforderung in Szene gesetzt wird. Also wir sehen immer wieder das Gesicht von Linda in Großaufnahme. Das wird immer erschöpfter. Unentwegt klingelt das Telefon. Dann ruft wieder der Vater an, die Therapeutin ihrer Tochter und so weiter. Und dann auch buchstäblich fällt ihr dann noch die Decke auf dem Kopf. Es gibt einen Wasserschaden in ihrer Wohnung und sie muss ins Motel ziehen.
Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs, ja? Kann man das so sagen?
Ja, und ich finde es ganz interessant, weil wir haben ja gerade über Friedrich Hambeleck gesprochen. Der nimmt ja Fantasy-Elemente und hier nimmt die Regisseurin Mary Bronstein ja quasi Horror-Elemente. Also dieses Loch kriegt dann wirklich in der Wohnung was Bedrohliches. Dann gibt es noch den kleinen Hamster, ein Geschenk für die Tochter, der unheimlich bissig ist. Und ich finde das schon gut, wie junge Regisseure versuchen, uns so zu unterhalten mit solchen Elementen aus dem Genre-Kino und trotzdem ins Eingemachte gehen und uns davon erzählen, von Sachen und Dingen, die uns alle angehen. Also eine Mutter, die trotz verheiratet zu sein, die Tochter alleine großziehen muss. Ja, und der Vater ist weg und sie möchte trotzdem ihren Job machen.
Anke Lewicke von der Berlinale vom Potsdamer Platz. Vielen Dank für deine Beobachtungen und deine Einschätzungen. Wie viele Filme hast du noch zu sehen jenseits des Wettbewerbs?
Jetzt gehe ich noch in einen Wettbewerbsfilm, einen Horrorfilm aus Österreich, der dann morgen seine Weltpremiere hat. Und die Österreicher sind ja ziemlich gut, was Horror betrifft.
Dankeschön und weiterhin viel Spaß und gutes Durchhalten.
Gerne.
Ja, und jenseits des Wettbewerbs, jenseits des roten Teppichs und des ganzen Starrummels passiert natürlich auch unglaublich viel auf dieser Berlinale. Die experimentellsten Filme und Installationen, die findet man wie immer in der Reihe Forum Expanded, die in diesem Jahr zum 20. Mal stattfindet. Jenseits von klassischer Dramaturgie, Kameraführung, den üblichen Herkunftsländern ist beim Forum Expanded alles möglich. Diesmal heißt es in der Ankündigung, nähern sich die MacherInnen den katastrophischen Realitäten der Gegenwart mittels unterschiedlicher Stadien der Transparenz. Einfacher ausgedrückt geht es um eine andere Perspektive auf Filmisches, das sich mit Kolonialismus und indigenem Erbe auseinandersetzt. Mein Kollege Kai Sarabi hat das Programm gesichtet.
In den 19 Jahren, die es das Forum Expanded jetzt schon bei der Berlinale gibt, hätten die Beiträge von indigenen FilmemacherInnen schon immer eine große Rolle gespielt, erzählt Sektionsleiter Ulrich Simons.
Wir haben traditionell, sage ich mal, schon immer eine ganz gute Connection so zu kanadischen FilmemacherInnen gehabt. Und da gibt es sehr viele interessante Arbeiten von indigenen KünstlerInnen.
Aus Kanada kommt zum Beispiel die Arbeit Wilfred Buck's Star Stories. Darin erzählt der Cree-Astronom Wilfred Buck 4 Geschichten über den Kosmos und die Sterne am Nachthimmel, illustriert mit Animationen.
Every culture on the face of the earth have their own connections to the sky. Because every culture on the face of the earth lives under that sky.
Wilfred Bucks Star Stories ist aber nur ein Beispiel für die zahlreichen Auseinandersetzungen mit indigenen Perspektiven und Positionen, die sich dieses Jahr im Forum Expanded finden lassen.
Das sind eigentlich Filme, die sehr selbstbewusst Behauptungen erstmal aufstellen, dass das eben eine gleichwertige Sicht auf die Welt ist, dass nicht nur der westliche Kanon sozusagen des Wissens eine Gültigkeit hat. Und in der Hinsicht, ja, wird sozusagen erstmal etwas in den Diskurs mit eingebracht, was dann ausgehandelt werden kann.
Der Film Mirage, Eigenstate, vom indonesischen Künstler Ria Rizaldi, ist so ein Film. Worum es darin geht, ist gar nicht so einfach zusammenzufassen. Vordergründig ist er eine Fernsehdokumentation, erzählt von abgestürzten Raumschiffen und deren Besatzung. Eigentlich geht es aber vor allem um abstrakte Ideen, die Verbindung zwischen westlicher Quantenphysik und Sufi-Mystik und Fragen wie, gibt es nur eine Realität und steckt Gott in allem?
Pada suatu malam, tampak Nasruddin. Sibuk sekali mondar-mandir di bawah cahaya lampu jalan, sambil membungkuk-bungkuk, seolah-olah mencari sesuatu yang hilang.
Formal erinnert der Film, zumindest zu Beginn, an die TV-Doku Unser Kosmos mit Carl Sagan. Eine Moderatorin mit Mikrofon führt durch den Film, doch nach und nach tauchen Raumschiffe auf und Animationen illustrieren komplizierte quantenphysikalische Zustände. Mystik und Wissenschaft beginnen sich zu überlagern.
Es geht eigentlich um eine Erweiterung von Möglichkeiten. Oder einen Austausch auch.
Um einen Austausch geht es auch in dem Film Mikuba aus der Demokratischen Republik Kongo. Filmemacher Petnan Daliko Katondolo begleitet in dieser Dokumentation die umtriebige Kobalthändlerin Mama Leons, wie sie knallhart über den Verkauf von Kobalterz verhandelt, mit den Frauen, die die Erze waschen, über Sicherheit spricht oder sich über ausländische Unternehmer aufregt. Denn das wenigste Geld aus dem Kobaltbergbau bleibt im Land.
Man begegnet ihr wirklich bei jedem Schritt des handwerklichen Bergbaus.
Der Film Mikuba begleitet Leons schließlich in ein Dorf, wo sie mehr über die alte rituelle Bedeutung von Kobalt erfährt. Das Metall spielte zum Beispiel in vorkolonialer Zeit als Mitgift bei Hochzeiten eine große Rolle. Für Regisseur Katondolo verkörpern die Traditionen, die Mama Leons wiederentdeckt, aber auch ein anderes Verhältnis zur Natur und zur Erde.
And the spiritual part of it, it is amazing because this is how.
Dieser spirituelle Aspekt ist wahnsinnig interessant, weil es dabei um die Wechselseitigkeit zwischen der natürlichen Welt und den Menschen geht.
Viele Arbeiten im Forum Expanded thematisieren, wie wichtig diese Wechselseitigkeit ist und wie eng die Beziehungen von indigenem Wissen, Orten und Identitäten sind. Damit bewegt sich das Programm der Sektion auch in einem Diskurs, der hofft, aus dem Dialog mit Indigenen und ihren Lebensweisen Antworten auf die zahlreichen ökologischen Krisen der Gegenwart zu bekommen. Doch die Arbeiten machen auch klar, so einfach auf den Westen übertragbar ist dieses Wissen nicht.
Kai Sarabi über die Sektion Forum Expanded bei der Berlinale und Filme, die sich mit dem kolonialen Erbe beschäftigen. Die vorgezogenen Bundestagswahlen am Sonntag bedeuten auch ein vorzeitiges Amtsende von Kulturstaatsministerin Claudia Roth, denn dass sie dieses Amt auch künftig wieder bekleiden wird, das ist doch eher unwahrscheinlich. Viele werden sie in Erinnerung behalten als die, die keine Furcht vor großen Emotionen hat, sicher in ihrer Haltung zum Krieg in der Ukraine war und ebenso unsicher, wenn es um Kultur und Antisemitismus ging. Wladimir Balzer hat sich unter Kulturleuten umgehört, wie Sie auf die Amtszeit von Claudia Roth zurückschauen.
Wo fängt man an? Die Themen waren viele, die die scheidende Kulturstaatsministerin von den Grünen bearbeiten musste. An einer Stelle sagte sie mal, als das Mikro weggepackt war, die Bandbreite der Themen habe sie überrascht. Claudia Roth war in ihren Job eher reingerutscht, als dass sie ihn unbedingt gewollt hätte. In ihrer Behörde schien sie nie angekommen zu sein und Symbole waren ihr zuweilen wichtiger als konkrete Resultate. Ihre politische Gegnerin von der Unionsfraktion, deren kulturpolitische Sprecherin Christiane Schendelein, sieht es so.
Claudia Roth hat das Amt sehr stark gesehen als ein Thema, um auf Demokratie vor allen Dingen hinzuweisen, auf Demokratisierung, immer Kulturpolitik auch als Demokratiepolitik gesehen und ist da auch durch die Landen gezogen mit dieser Überschrift. Und das reicht aber nicht aus. Viele Projekte haben einfach zu lange gedauert und sie sind eben letztlich auch erst dann auf den Weg gekommen, als die Ampel schon zerbrochen war.
Gelungen sind Claudia Roth auf den letzten Metern dennoch zwei wichtige Projekte, wenn auch nicht vollständig. Die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit ihren reichen Museen und Sammlungen. Mit einer Gesetzesänderung wurden ihre Gremien modernisiert und transparenter gemacht. Der Bundestag hat jetzt mehr mitzureden und die Museen sind eigenständiger. Der Etat wurde leicht erhöht, aber eben nur leicht. Das ging noch durch, trotz der unsicheren Mehrheitsverhältnisse. Die Union machte mit.
Auch hier hat Claudia Roth es einmal geschafft, alle Fraktionen, die vier Parteien der demokratischen Mitte, wirklich für ein gemeinsames Ziel zusammenzubringen, zusammenzubinden.
Der scheidende Präsident der Stiftung, der SPK, zu der auch die Museumsinsel gehört, Hermann Partzinger.
Sie war immer der SPK und ihren Einrichtungen und Anliegen zugewandt. Sie war immer verlässlich, sie war immer ansprechbar. Sie war sich auch der Bedeutung der SPK als einer der weltweit größten Kultureinrichtungen bewusst.
Partzinger schwärmt fast von ihr, wenn man ihn auf Claudia Roth anspricht. Vielleicht auch, weil sie den Reformdruck auf seine altehrwürdige Institution über die Jahre eher klein gehalten hat. Auch was die Rückgabe von Raubgut angeht, konnte die Stiftung ihr auffällig langsames Tempo beibehalten. Auch wenn Roth daran beteiligt war, die Rückgabekommission schlagkräftiger zu machen. Auffällig war Claudia Roths Engagement für die Ukraine, die sie in Kriegszeiten mehrfach besucht hat.
Wir haben Ende Januar gemeinsam mit ihr und dem Bundespräsidenten die große Odessa-Ausstellung, die Ausstellung der Werke des Museums für östliche und westliche Kunst in Odessa, hier in der Gemäldegalerie in Berlin, eröffnet. Eine Ausstellung, die die wichtigsten Werke dieses wirklich großartigen Museums in Sicherheit gebracht hat. Wir haben sie konservatorisch behandelt und jetzt werden sie im Dialog mit vereinzelten Werken der Gemäldegalerie gezeigt. Dieses Projekt ist von Claudia Roth finanziert worden. Es wäre sonst nicht möglich geworden. Und das war aber ganz, ganz wichtig. Auch es hat uns nochmal mit unseren ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, die wirklich in einer schwierigen Lage sind, ganz, ganz eng zusammengebracht.
Und dann war da noch was, was ihr gelungen ist. Wenn auch diesmal nur teilweise. Die Förderung des deutschen Films. Die Filmförderanstalt arbeitet jetzt effektiver. Was aber weiter fehlt, ist eine Verpflichtung für Streamingdienste in Deutschland zu investieren. Und Steueranreize für Filmproduktionen. Doch Björn Böning, der Chef der Produzentenlobby mit dem Namen Produktionsallianz, schaut nach vorne.
Nicht alles, was umgesetzt werden sollte, wie die Investitionsverpflichtung mit Rechterückbehalt und der Steueranreiz, konnten erreicht werden. Aber die neue Bundesregierung hat jetzt eine Startrampe, auf der sie aufsetzen kann. Und diese Vorarbeiten waren wichtig, denn jetzt kann losgelegt werden, am besten in den ersten 100 Tagen für die letzten beiden Säulen der Filmförderreform.
Der deutsche Film also will noch mehr Unterstützung von der Politik, genauso wie die freie Szene, die Ende letzten Jahres einen Schock erlebt hat, als angesichts der Haushaltskrise Millionen vom Bund gestrichen werden sollten. Für freie Produktionshäuser genauso wie für einzelne Künstler. Das wurde am Ende abgeschwächt. Leidtragend wäre unter anderem auch das Kulturzentrum Kampnagel in Hamburg gewesen. Amelie Deuffelhardt leitet es.
Das hat uns natürlich erstmal alle geschockt. Schlussendlich hat sich aber gezeigt, dass es einen großen Willen vom Staatsministerium gab, diese Entscheidung zu korrigieren. Dazu hat Claudia Roth auch traditionell, man weiß es über Tonstein und Scherben, eine langjährige Beziehung zur freien Szene. So habe ich sie immer erlebt als Unterstützerin unserer Arbeit.
Immer wieder, wenn man sich umhört in der Kulturszene, hört man persönliche Sympathien für die Kulturstaatsministerin, für ihre Zugänglichkeit und ihre Zuneigung gegenüber der Kultur. Was man aber auch immer wieder hört, wie wenig sie praktisch erreicht hat oder wie unkoordiniert sie und ihr Haus Themen angehen. Etwa das Gedenkkonzept der Bundesregierung, das vor einem Jahr ohne Absprache mit Gedenkstätten an die Öffentlichkeit geriet und Erinnerung an NS-Zeit, DDR, Kolonialzeit und den Rechtsterrorismus zusammenpackte, statt zu differenzieren.
Die Debatte, die war tatsächlich kommunikativ ein Desaster.
Jens-Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätte Buchenwald.
Es gab eine gewisse Führungsschwäche im Haus.
Für die Zukunft des Amtes wünschen sich viele aus der Kulturszene einen besseren Draht zum Kanzler und eine Person, die effektiver arbeitet.
Gemischte Bilanz für Claudia Roth nach 3 Jahren im Amt der Kulturstaatsministerin. Wladimir Balzer berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Susanne Papavasilio.
Schon in der Antike stachen im Hafen von Piräus Kriegs- und Handelsschiffe in See. Nun soll die griechische Hafenstadt ein Museum für Unterwasserarchäologie bekommen. Tausende Funde aus den Tiefen der griechischen Meere sollen dort gezeigt werden, kündigte die Kulturministerin an. Darunter seien archäologische Schätze, aber auch Exponate zur griechischen Schifffahrtsgeschichte. Die Eröffnung des Unterwassermuseums ist für 2026 geplant. Es entsteht in einem alten Hafensilo aus den 1930er Jahren. Hinzu kommt ein Neubau. Ein Teil der Kosten von über 93 Millionen Euro wird aus EU-Mitteln bezahlt. Bisher gibt es in Piräus nur ein kleines archäologisches Museum. Die Verwaltung archäologischer Stätten im palästinensischen Westjordanland steht schon lange in der Kritik. Jetzt lehnte die israelische Altertumsbehörde einen Gesetzesentwurf ab, nachdem sie die Verantwortung übernehmen soll. Das berichtete die Website Art News. Die Altertumsbehörde befürchte demnach, dass sie ihre internationalen akademischen Beziehungen gefährde, wenn sie dem Entwurf zustimme. Zurzeit ist eine von Israel geführte Verwaltung, die von der Armee geleitet wird, für die archäologischen Stätten im Westjordanland zuständig. Die Verwaltung ist schon seit Jahrzehnten umstritten. Immer wieder kommt es im Gebiet des Westjordanlands zu Plünderungen und Vernachlässigungen antiker Stätten. Palästinenser und israelische Menschenrechtsgruppen beschuldigen Israel, die Archäologie als politisches Instrument zu nutzen, um weiteres Land zu annektieren. Insgesamt gibt es in dem Gebiet des Westjordanlandes 2600 archäologische Stätten von Christen, Muslimen, Juden und präbiblischen Gruppen. In den USA verschärft sich der Kulturkampf um Lesestoff für Kinder. Unter der Trump-Regierung wurden eine Reihe von Büchern für den Schulgebrauch verboten. Auch ein halbautobiografisches Buch von Julianne Moore ist erst einmal ausgesondert, wie die Website Hollywood Reporter berichtete. Die Schauspielerin schrieb auf Instagram, dass das ein großer Schock für sie gewesen sei. Sie wisse auch nicht, was an dem Buch von 2007 umstritten sei. Freckleface Strawberry erzählt die Geschichte eines Mädchens, das seine Sommersprossen akzeptieren lernt. Offiziell heißt es aus dem zuständigen Ministerium, dass Bücher mit Bezug zur Gender- oder Gleichstellungsideologie geprüft würden. Viele Bäume in den Parks der Weimarer Klassikstiftung sind alt und vom Klimawandel geschädigt. Jetzt hat die Stiftung den Sanierungsbedarf für die historischen Parkanlagen geschätzt. Es sind bis zu 50 Millionen Euro. Allein für die nötigsten Aufgaben müssten jedes Jahr rund 500.000 Euro aufgewendet werden. Der Schlösserdirektion zufolge sind die Klimaschäden auch über die Baumbestände hinaus enorm. Nicht alles in den Gartenkunstwerken werde sich für die Nachwelt erhalten lassen. Die Park- und Gartenanlagen der Klassikstiftung Weimar sind insgesamt rund 150 Hektar groß. Zum UNESCO-Welterbe in der Stadt gehören neben 9 Baudenkmälern der Schlosspark Belvedere, der Schlosspark Tiefurt sowie der Park an der Ilm.
Für eines der renommiertesten Magazine überhaupt, und zwar Magazin so richtig auf Papier gedruckt, ist es ein bedeutender Wochenstart. Der New Yorker feiert nämlich seinen 100. Geburtstag. Weiß Gott nicht selbstverständlich, dass ein so anspruchsvolles, eigenwilliges Blatt 100 Jahre durch Wirren und Krisen des Journalismus hindurch überlebt, schwarze Zahlen schreibt und Woche für Woche eine treue Leserschaft weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus glücklich macht. Am 21. Februar 1925 erschien das erste Heft. Heute am 17. Februar 2025 ist die erste von mehreren Jubiläumsausgaben erschienen. Martin Ganselmeier über ein Magazin, das schon immer den Blick über den Tellerrand pflegte, freundlich, witzig, geistreich, anregend.
Am Anfang stand die Idee für ein witziges und kultiviertes Magazin über das Großstadtleben in New York. Der Journalist Harold Ross und seine Partnerin Jane Grant wollten eine Zeitschrift, die sophisticated ist, also anspruchsvoll. Ziemlich versnobbt erklärte Harold Ross, man wolle nicht für die alte Dame in Dubuque, Iowa, schreiben. Das Anspruchsvolle ist bis heute geblieben, sagt Chefredakteur David Remnick, der den New Yorker seit 26 Jahren leitet. Aber die typischen Zutaten und Eigenschaften, die den New Yorker zu einer der erfolgreichsten Wochenzeitschriften der Welt gemacht haben, die entstanden erst im Laufe der Jahrzehnte. Der New Yorker von heute mit investigativen Reportagen, Cartoons, Kulturberichterstattung, der entstand erst während des Zweiten Weltkriegs. The New Yorker ist kein reines Nachrichtenmagazin, aber auch keine Literaturzeitschrift. Die Mischung aus Essays, Kurzgeschichten, Karikaturen, gut recherchierten Reportagen, Lyrik und Kritiken passt in keine Schublade. Sie war und ist aber immer wieder für Überraschungen und wichtige Anstöße gut. Mit Erfolg, denn während populäre Printmagazine wie Life längst verschwunden sind, hat der New Yorker rund 1,2 Millionen Abonnenten. Und längst mehr Leserinnen und Leser in Kalifornien als im Bundesstaat New York. Der New Yorker setzt bewusst auf Qualität und sei dadurch unabhängig von Werbeeinnahmen geworden, erklärte Chefredakteur David Remnick kürzlich in einem Radiointerview. Die Werbung ist zu Google und Facebook abgewandert. Grundlage unserer Arbeit sind heute Abonnements. Und zum Glück wollen unsere Leser für das, was wir tun, bezahlen. $160 kostet das Jahresabo, die Einzelausgabe $8,99. Mehr als die Hälfte der Leserinnen und Leser hat mittlerweile ein Digitalabo. Aber noch immer lassen sich Hunderttausende die Printausgabe mit den berühmten Cover-Illustrationen nach Hause schicken. Am Erscheinungsbild des New Yorker hat sich über die Jahrzehnte wenig verändert. Das alte Logo, keine Fotos auf dem Cover und die berühmten Cartoons. Jede Woche bekommt die Redaktion mehr als 500 zugeschickt. Die besten werden gedruckt. Auch manche der Titelbilder wurden Kult und als Poster vervielfältigt. So Saul Steinbergs View of the World von 1976. Ein Blick aus der Vogelperspektive von Manhattan nach Westen zeigt, wie die New Yorker den Rest Amerikas sehen. Als unbedeutendes Flyover-Country zwischen Hudson River und Pazifikküste. Heute versucht Chefredakteur David Remnick, den New Yorker weniger elitär auszurichten, dafür aber politischer. Ich werde manchmal kritisiert als jemand, der die Zeitschrift politischer gemacht hat. Ja, ich bekenne mich schuldig. Wir leben mehr denn je in einem politischen Zeitalter. Dem müssen wir uns stellen und dies ernst nehmen. Das gilt vor allem für die zweite Amtszeit von Donald Trump, sagt David Remnick. Bewusst hat er die investigative Recherche des New Yorker gestärkt und 2 Dutzend Faktenchecker beschäftigt. Ronan Farrows Veröffentlichung im New Yorker zu Filmmogul Harvey Weinstein war Anstoß für die MeToo-Debatte. Seymour Hersh deckte die brutalen Foltermethoden der Amerikaner in Abu Ghraib auf. Doch auch schon früher hatten Publikationen im New Yorker weitreichende Folgen. Hannah Arendts Berichterstattung über den Eichmann-Prozess in Jerusalem oder Rachel Carsons Silent Spring, zu Deutsch der stumme Frühling, über die schlimmen Umweltschäden durch Pestizide. Zum 100. Jubiläum digitalisiert der New Yorker sein Archiv. 4000 Ausgaben aus 100 Jahren sind dann einsehbar und recherchierbar. Und künftig soll in jeder aktuellen Ausgabe des New Yorker eine Perle aus dem Archiv wiederentdeckt werden.
Der New York-Korrespondent Martin Ganselmeier, über 100 Jahre New Yorker, ein Magazin, das nicht nur textlich, sondern auch visuell, illustrativ immer einen besonderen Stil gepflegt hat. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Illustrator Christoph Niemann, der schon über 40 Cover des New Yorker gestaltet hat. Guten Abend.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Herr Niemann, Sie haben 11 Jahre in New York gelebt und ich meine mich zu erinnern, dass Ihre Karriere ungefähr so verlaufen ist oder dass man das lesen konnte. Für den Niemann haben sich hier in Deutschland erstmal wenige interessiert, bis er wegging nach New York und beim New Yorker landete. Stimmt das?
Naja, nicht so ganz, weil ich war auch Student und dass man als Student jetzt so wahnsinnig da auf der Landkarte ist, das wäre auch eher unwahrscheinlich. Nee, ich bin wirklich direkt am Studium dahin gegangen mit meiner Mappe, ganz klassisch, und habe mich da beworben. Und es war trotzdem schön, dass es funktioniert hat.
Das heißt, Sie haben geklingelt bei der Redaktion, haben ein paar Zeichnungen auf den Tisch gelegt und haben gesagt, ich würde gerne mal für euch arbeiten?
Ja, ein Stückchen ging das so. Also meine erste Zeichnung war im Rolling Stone und in der New York Times. Und dann wurde man so ein bisschen rumgereicht. Also die Artdirektoren und Redakteure haben da schon immer auch geschaut, was machen die anderen Leute. Und wenn die was interessant fanden, dann kriegte man dann relativ schnell auch andere Anrufe von. Und so ging das dann so von einem Magazin zum anderen und irgendwann auch zum New Yorker.
Es lief ganz gut.
Ja, das waren auch die schönen, das waren doch die goldenen Magazin- und Zeitungszeiten, muss man auch sagen.
Ja, dennoch kann man ja sagen, auch wenn die Zeiten nicht mehr so golden sind, der New Yorker hat überlebt, 100 Jahre lang, hat es irgendwie geschafft. Warum wollten Sie dorthin?
Ja, auch damals schon hatte der eine wahnsinnige Geschichte, nicht nur was jetzt das Redaktionelle, das Journalistische anbetrifft, sondern natürlich auch die Cover ganz besonders, weil das einzige Magazin ist, das ich kenne in der Größe, bei dem das Cover nicht nur eine Illustration ist der Hauptgeschichte der Cover Story, sondern das Cover selber ist eine freistehende Geschichte, die auch nur von der Illustratorin oder dem Illustrator gepitcht wurde. Das heißt, die Idee kommt von den Künstlern und wird dann als freistehendes Bild auf dem Cover gezeigt. Und das ist natürlich eine ganz besondere Sache, so eine Bühne zu haben.
Wie funktioniert denn so eine Zusammenarbeit? Rufen die dann regelmäßig an oder in Abständen und sagen, Christoph, wäre schön, wenn du uns mal wieder was lieferst, oder pitchen sie?
Nee, das ist tatsächlich, und ich bin sehr gegen Pitches eigentlich, weil es kreativ eigentlich nie zu richtig guten Ergebnissen führt, aber das ist der einzige Pitch, bei dem ich auch mitmache. Das heißt, ich lese Nachrichten, ich schaue, was in der Welt passiert. Oft ist es ja auch eine Mischung, dass man sagt, oh, jetzt ist gerade Ostern und gleichzeitig passiert dies und das in der Weltgeschichte. Und dann versucht man vielleicht, diese zwei Dinge zu verbinden. Und dann schicke ich eine Skizze, früher per Fax, mittlerweile per E-Mail. Und dann ist die große Hoffnung, dass dann Françoise Mouly, die Redakteurin für die Covers, und der David Remnick, der Chefredakteur, dass die dann irgendwie zufällig genau dieses eine Bild dann gut finden.
Und wie ist so die Erfolgsquote?
Die ist sehr, sehr, sehr gering. Wenn man, glaube ich, sein künstlerisches oder sein emotionales Glück davon abhängig macht, dass es funktioniert, dann wird man wahrscheinlich nicht froh. Und obwohl es bei mir jetzt dann doch schon sehr oft geklappt hat, sitze ich auch ständig da und denke, das ist doch so gut, wie können die das jetzt nicht
wollen.
Nehmen? Und da weiß ich, da bin ich aber auch nicht ganz allein damit.
Ja. Wenn ich das richtig wahrnehme, Christoph Niemann, sind Sie jetzt nicht der Mensch für diese hochpolitischen Covers, auch wenn Sie, glaube ich, Donald Trump auch schon mal illustriert haben in Blau-Weiß-Rot. Ist es so auch eine Verteilung unter den Illustratoren und Illustratorinnen, wer so für was zuständig ist?
Nee, nicht wirklich. Also sagen wir so, es gibt ja schon bestimmte Leute für, also Barry Witt macht schon meistens politische Cover, aber bei mir, und das ist tatsächlich auch das, wo ich sehr froh drüber bin, ist, dass es da eigentlich, ich habe Cover gemacht, die waren einfach nur, Leute stehen am Strand und gucken in die Wellen, aber ich habe ein Cover gehabt jetzt noch vor 2 Jahren zum Abzug aus Afghanistan, wo es also gar nicht so wahnsinnig lustig war, oder die erste Woche Covid, ich hatte was auch schon für Immigration und Tax, also Steuern, wohin die Steuern verwendet werden, also ich habe sehr viele politische Cover, manchmal auch mit ein bisschen Backlash, schon auch über die Jahre gemacht, aber ich wechsle es gerne für mich auch ab, weil ich auch für das Magazin selber, und es ist auch was sehr Besonderes, dass jede Woche es ganz anders ist. Man weiß nie, was kommt. Es kann dann was wahnsinnig Satirisches sein, die nächste Woche was sehr Ernstes und fast schon ein bisschen Dunkles, und eine Woche drauf kommen 2 Kinder, die im Garten rumspielen. Und diese Unvorhersehbarkeit ist, glaube ich, auch eine der Dinge, die gerade das Cover sehr, sehr auch, glaube ich, so beliebt macht bei Lesern, weil es klar ist, ich weiß nicht, was jetzt als nächstes kommt.
Unvorhersehbarkeit und Überraschung, sind das vielleicht auch die Zutaten, die dieses Magazin New Yorker über 100 Jahren so erfolgreich gemacht haben?
Tatsächlich muss auch ich, als jetzt eher aus dem visuellen Bereich kommen, sagen, dass natürlich der ganz große Ruhm des New Yorker schon im Journalistischen liegt, in dem absurden Fact-Checking, das die haben, in den großen Namen von irgendwie Nabokov und Dorothy Parker und David Foster Wallace, die alle wirklich für den New Yorker geschrieben haben. Jetzt nicht nur Vorabdrucke von Büchern, sondern wirklich sich auch durch diesen absurd harten Redaktions- und Fact-Checking-Prozess durchgearbeitet haben. Und das ist, glaube ich, am Ende schon das, was deswegen das Magazin heute auch noch so relevant ist.
Ist es auch das, was Sie mögen daran?
Also was ich schon toll finde, wenn ich selbst einen Artikel lese, der mir was ganz Neues erzählt, habe ich am Ende immer das Gefühl, ich wäre selber drauf gekommen. Ich habe nie das Gefühl, dass ich einem Autoren oder einer Autorin dabei zuhöre, wie sie sich selber intelligent finden. Und das muss man erst mal schaffen. Und ich weiß, es hat sehr viel mit dem Schreibstil, dass auch die ganze Eitelkeit aus den Texten rausgeprügelt wird. Glaube ich, schon auch oft zum Schmerz der Autoren. Aber das gibt beim Lesen eine ganz tolle Erfahrung.
Das Magazin hat sich auf dem Titel ja auch den, ich weiß nicht, ob es der ursprüngliche Schriftzug ist, aber einen Schriftzug erhalten, der doch recht altmodisch, sage ich mal, erstmal oder retro-esk daherkommt. Und so modern die Covers auch sind, sind sie ja doch nie so, würde ich sagen, lautschreiend, provokativ, sondern haben eher so einen feinen Ton, intelligent, könnte man vielleicht sagen. Oder wie würden Sie das beschreiben?
Es gibt schon eine ziemliche Bandbreite diesbezüglich. Das Schöne ist ja, das erste Cover ist ein Herr mit großem Zylinder und Frack, und der guckt hochnäsig intellektuell. Und das ist quasi das Maskottchen, dieser Justus Tilly. Das ist der New Yorker, das ist das Maskottchen des Magazins. Und das ist ja auch so lustig, dass die sich selber als Maskottchen einen Menschen nehmen, der wirklich, wie der Amerikaner schon sagt, literally hochnäsig intellektuell da mit einem Monokel einen kleinen Schmetterling anschaut. Und ich glaube, diese Selbstironie ist tatsächlich bei all der Ernsthaftigkeit des Redigierens ist schon auch ein wichtiger Teil der DNA von dem Magazin. Mhm.
Christoph Niemann, wenn ich Sie jetzt bitten würde, dass Sie mir einen Titel zeigen, den Sie gestaltet haben, welcher wär's?
Der Tsunami in Fukushima. Das war natürlich wahnsinnig bewegend, die Nachrichten zu verfolgen. Und dann saß ich da und habe halt versucht, diese absurde Situation, diese schreckliche Situation in Bild zu fassen. während natürlich gleichzeitig die Nachrichten passieren, die ganzen anderen Magazine rauskamen. Und am Schluss war das dann ein Bild, zwar im März, also Kirschblütenzeit auch in Japan. Und dann habe ich einen Baum gezeichnet, ein bisschen traditionell japanisch mit Kirschblüten. Nur waren die Kirschblüten eben nicht die klassische Form, sondern diese nuklearen, dreiblättrigen Zeichen. Und da habe ich irgendwie aus Japan auch sehr viele Zuschriften dann bekommen von Leuten, die gesagt haben, dass sie das irgendwie bewegend fanden. Ich habe nichts an der Situation geändert, ich habe kein Menschenleben gerettet, ich habe auch keine tolle Recherche gemacht, aber irgendwo in diesem Moment so visuell Teil von diesem Stück Geschichte gewesen zu sein, das war schon was, wo ich sagen muss, das ist so das Größte, was einem wahrscheinlich in meinem Beruf passieren kann.
Ich habe es vor Augen, vor dunklem Hintergrund, schwarz vielleicht sogar, ein Kirschbaum blühend, aber eben genau mutet auf den ersten Blick an wie eine Naturzeichnung, so ungefähr. Und auf den zweiten Blick ist es dann eben viel mehr.
Ja, und das ist eben das Schöne auch, dass manchmal diese Cover auch noch einen zweiten Blick drin haben dürfen und nicht alles nur in 0,3 Sekunden wie auf Instagram lesbar sein muss.
Herr Niemann, jetzt sind wir eigentlich am Schluss des Interviews, aber eine Frage habe ich schon noch. Verändert sich der Blick auf ein Land nicht, wenn man dort nicht mehr lebt?
Das tut es auf jeden Fall. Ich bin sehr oft noch da und es ist natürlich was ganz anderes, als ich das erste Mal als Praktikant war, wo alles noch eher mit Fax und Telefon ging. Und jetzt habe ich natürlich einen ganz anderen Zugang. Allerdings denke ich schon, es hilft, wenn man öfter wirklich physisch vor Ort ist.
Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute Ihnen.
Danke, vielen Dank.
Und Sie hören Fazit zum Schluss dieser Ausgabe. Der Blick in die Zeitungen von morgen, Dienstag, den 18. Februar. Hans von Trotha.
Untergang des Abendlandes, aktueller Stand. Es geht um Führung, die so keiner bestellt hat. In der Süddeutschen analysiert Peter Laudenbach die Sprache der AfD. Die Rhetorik der Polarisierung, erklärt er, nimmt jede Sachauseinandersetzung reflexhaft zum Anlass und Vorwand für die stets abrufbereite Pauschalabrechnung mit dem System Gauland oder den Kartellparteien Höcke. Laudenbach zitiert den Philosophen Jason Stanley, für den zwei strukturelle Merkmale den rechten Autoritarismus kennzeichnen. Die Behauptung einer apokalyptischen Endzeit des angeblich zum Untergang verurteilten Systems im Kontrast zu einer mythisch verklärten Vergangenheit und die wahnhafte Paranoia, das Abkoppeln der Ideologiekonstruktion von jeder Überprüfung an der Empirie. Diese beiden Strukturmerkmale addiert oder multipliziert oder einfach nur zusammen angewandt, ergibt den Satz »He who saves his country does not violate any law«. Den hat sicher Trump getwittert und womöglich Napoleon gesagt, wenn dann natürlich auf Französisch. Deutsch wurde er mal als »Wer sein Vaterland rettet, hat gegen kein Gesetz verstoßen« übersetzt. Vielleicht hat es Napoleon aber auch gar nicht gesagt. Der Frage geht Patrick Bahners in der FAZ nach, was ganz einfach anfängt, nämlich mit der Bemerkung, Napoleon erlebte sein Waterloo bei Waterloo, dann aber schnell ganz schön kompliziert wird, worauf schon der Titel hindeutet. Das Phantomzitat des Hutmachers Balzac ist die Quelle für Trumps napoleonische Maxime. Und da geht es nur um die Herkunft des Satzes, bei der Balzac eine Rolle gespielt haben könnte, noch nicht einmal um seine Bedeutung. Auf der entsprechenden FAZ-Seite blicken drei Gestalten finster aus zwei nebeneinander gesetzten Artikeln. Die verbindende Bildunterschrift lautet »Transgenerationales Triumvirat kommissarischer Diktatoren. Donald Trump zitiert Napoleon Bonaparte nach Balzac und hat Julius Caesar im Kopf. Wie gesagt, es ist kompliziert.« Der zweite Text, Titel »Caesar in Washington«, stammt von Victor Loxen. Er sieht in dem Zitat eine Ermächtigung ohne Gesetz und fasst es so zusammen, Trump twittert sich zum Diktator. Mit dieser Rhetorik, meint Loxen, habe Trump eine neue, möglicherweise sogar die höchste verbale Eskalationsstufe erklommen. Zuvor fußten sämtliche juristischen Thesen der Republikaner auf einer mehr oder weniger vertretbaren Lesart der Verfassung. In der nun ausgegebenen Maxime nicht mehr. Der sprichwörtliche Boden der Verfassung ist explizit verlassen. Gerade dies verheißt die Parole, die sich der Präsident zu eigen gemacht hat. Ein Zustand, den der Jurist Karl Schmidt 1921 als Diktatur bezeichnet hat, wie Victor Loxen zitiert, um hinzuzufügen, es gibt nicht unbedingt Anlass zu Optimismus, wenn ausgerechnet die Prophezeiung Oswald Spenglers aus Untergang des Abendlandes, da ist er, heute plausibel erscheint, dass in einem entsprechenden Vorgehen die zwingende Verfallsform der Massendemokratie besteht. Auch die Taz geht auf das vermeintliche Napoleon-Zitat und auf Karl Schmidt ein, der hier als Kronjurist des Dritten Reichs vorgestellt wird, der das Führerprinzip rechtfertigte.
Mit dem Titel »Flood the Zone with Schmidt« nimmt Leon Holly Bezug auf die Devise des Trump-Vertrauten Stephen Bannon »Flood the Zone with Shit« und darauf, dass die neurechten Vordenker in den USA ihren Schmidt sehr wohl gelesen haben. Die Taz verzichtet zwar auf Oswald Spengler, holt aber dafür auch noch Richard Wagner dazu, der seinen Parsifal sagen lässt, »Die Wunde schließt der Speer nur, der sie schlug«. Was er damit meint, ist, vielleicht hilft gegen den Schmidtianer Trump nur Schmidt selbst. Denn Schmidt prägte auch das Konzept der Freund-Feind-Unterscheidung als zentrales Moment des Politischen. Ja, meint Leon Holly, Polarisierung ist nicht nur schlecht, weil sie die bestehenden Gegensätze und existenziellen Gefahren für die Demokratie zumindest klar hervortreten lässt. Ausgerechnet Polarisierung, siehe die Sprache der AfD. Trotzdem stand heute der einzige Hoffnungsschimmer. Aber wir suchen weiter und senden alles, was wir finden. Versprochen.
Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha. Und das war Fazit. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.